Hosanna, dem Sohne Davids, das ist der Titel unserer Sendung heute am Palmsonntag mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld und durch die Sendung begleitet sie Marion Kuhl. Hosanna, dem Sohne Davids, jubelte die Menge Jesus beim Einzug in Jerusalem zu. Hosanna, riefen sie, breiteten ihre Kleider auf der Straße aus und winkten ihm mit Palmwedeln zu. Auch in der Liturgie der Kirche wird diese Palmprozession immer zum Beginn der Liturgie gestellt. Mit Liedern zieht man in die Kirche ein, mit Palmbuschen, je nach Region, in unterschiedlicher Art und Weise. In Jerusalem sind es riesige Palmwedel, in deutschen Sprachraum vielleicht mehr diese kleinen, die man in der Hand trägt. Aber wie dem auch sei, es wird an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. Der Beginn der Karwoche, der Heiligen Woche. Wir feiern das zentrale Geheimnis unseres Glaubens, die Feier von Tod und Auferstehung Jesu Christi. Ein Geheimnis, das auch in jeder heiligen Messe gegenwärtig wird. Wir wollen heute ganz bewusst in die Karwoche eintreten, sie mitleben und so auch offen sein für alles, was Gott uns schenken möchte. Und dazu hilft uns Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Pfarrer May, die Palmprozession, manche denken vielleicht, ja, das ist vielleicht ein bisschen Theaterspielen für kleine Kinder. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn wir das zu Beginn der Heiligen Messe mitvollziehen?
Ich möchte, dass das heute so rüberkommt, dass wir da echt nicht irgendwas für kleine Kinder machen. Darum danke für diese einleitenden Worte, denn es ist für mich so ernst, dass ich weiß gar nicht, wie ich auf ernst drehen soll, dass das rüberkommt, dass wir in dem Geheimnis des Pascha-Mysteriums drin sind. Wenn wir in die Liturgie hineingehen, in die Feier der Heiligen Messe, dann sind wir im Gottesraum, dann übernimmt Gott Leitung. Dann wirkt er und er bewirkt jetzt dann das Erlösungsgeheimnis, dieses Pascha-Mysterium, wie es heißt. Und für mich ist in genau dieser Karwoche, wenn wir es dann auch wirklich live miterleben, dann ist diese ganze Woche für mich wie eine heilige Messe. Eben halt der Einzug in Jerusalem ist quasi wie der Einzug des Priesters eben halt in die Kirche hinein. In den heiligen Ort, zum heiligen Ort. Und das ist heute. Heute zieht der Sohn Davids ein in Jerusalem, in seine Stadt. Und darum ist diese Woche tatsächlich die wichtigste Woche unseres Glaubens.
Wie geht das, dass ein Ereignis, das vor 2000 Jahren ist, wirklich heute ist?
Ja, danke auch für diese tolle Frage. Das ist das Geheimnis der Liturgie. Das ist es, genau das ist es, was unser Glaube bewirkt, was unseren Glauben ausmacht. Genau das ist die Sendung der Kirche, genau das ist Kirche, nämlich der Leib Christi zu sein, der heute lebt in der Welt, der wirklich real gegenwärtig ist und am Leben ist, am Wirken ist, am Erlösen ist. Und das geschieht durch die Liturgie ununterbrochen auf der ganzen Welt.
Ununterbrochen, das heißt, es geht Ihnen in dieser Sendung nicht nur um die Feier des heutigen Tages,
nein,
sondern um die Liturgie als Ganze,
genau,
um die Heilige Messe.
Genau. Und noch mehr, dass wir nämlich in einem ununterbrochenen Leben sind. Denn selbst wenn wir zeitlich sagen, die Heilige Messe ist ja begrenzt, ne, innerhalb von 45 Minuten, 60 Minuten, danach ist die Messe vorbei. Nein, denn das ist zeitlich hintereinander, ja, und doch ist es in Realität ununterbrochen. Allein wenn wir jetzt überlegen, wir sind 400.000 Priester auf der Welt und jeder zelebriert jeden Tag die Heilige Messe, dann sind wir bei mehreren Heiligen Messen pro Sekunde. Das heißt, wir sind in einer ununterbrochenen Messfeier, allein sogar auch organisatorisch, und in einem in einer ununterbrochenen Feier des Pascha-Mysteriums. Das heißt, ununterbrochen wird sogar auch durch die Liturgie dieses Werk der Erlösung fortgesetzt. Und wenn es das nicht gäbe, wenn es nur einen gäbe, wäre es trotzdem so, weil es bei Gott keine Zeit gibt. Und das ist das Kostbare an der Liturgie, an der Feier der Heiligen Messe. Es ist das, was Jesus getan hat, das ganze Werk der Erlösung, angefangen von seiner Menschwerdung bis zur Himmelfahrt. Dieses ganze Werk, das ist ja dieses Unglaubliche, das ist ja unhinterherhängen, unendlich unglaublich, weil wir kriegen es nicht gefasst und trotzdem sind wir drin. Und wir haben alle Anteil daran. Das ist so wichtig. Dass wir aber auch nicht Zaungäste sind, sondern wir sind wirklich mit hineingewoben in dieses Leben, in dieses Wirken, in dieses Handeln und auch in die Früchte hinein. Und das möchte ich gern heute rüberbringen.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ich auch. Danke Ihnen. Meine Lieben, das ist mir so ernst. Denn wenn wir von dem Pascha-Mysterium sprechen, dann beginnt das heute, so wie der Priester in der Sakristei sagt mit den Messdienern. Diese Woche, das war so süß, meine Kleinen. Wir hatten Messe am Freitagmorgen, da hatte ich 15 kleine Messdiener und meine evangelischen Kinder, die waren auch dabei. Und dann haben wir angefangen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und dann sind wir rein in unsere Schulkapelle. So, und das ist Palmsonntag. Der Einzug des Herrn in diese heilige Woche hinein, in diese heilige Woche. Und diese Woche, meine Lieben, das können wir uns auch nicht oft genug klar machen, was das nämlich ist, diese heilige Woche. Der Herr wird umjubelt mit dem Wort Hosanna. Und Hosanna bedeutet so viel wie rette, gib Heil, rette, gib Heil. Eigentlich müssten wir dann, wenn der Priester einzieht in Jerusalem, beziehungsweise, jetzt kommt schon der Versprecher, wenn der Priester in die heilige Messe einzieht, uns so verhalten, wie die Leute in Jerusalem, als Jesus einzog. Die jubelten. Und was machen wir? Wir singen das Eingangslied. Wir machen das auch. Nur, dass wir das eben halt, dass wir eben dabei nicht tanzen. Möglich wäre es, vom Herzen her. Denn es ist dieses Eingangslied, was wir dann singen. Der Herr kommt, der König kommt, Christus kommt. Und es beginnt die Stunde der Erlösung, und zwar live. Mir geht es um dieses Live, meine Lieben, dass wir ahnen, in welchem Raum wir drin sind, dass wir ahnen, in welche Luft wir atmen und dass wir wirklich genau davon leben. Gäbe es die Heilige Messe nicht, dann gäbe es die Welt nicht, dann gäbe es uns nicht. Im Pascha-Mysterium, meine Lieben, da vollzieht sich das Werk der Erlösung. Das ist das wichtigste und bedeutendste Ereignis in der gesamten Weltgeschichte. Im K3 heißt es, dass Pascha, also das ist der Katechismus der katholischen Kirche, 571, das Pascha-Mysterium des Kreuzes und der Auferstehung Christi ist das Herz der frohen Botschaft. Ganz genau. Welche die Apostel und in ihrer Nachfolge die Kirche der Welt verkünden sollen. Im Erlösungstod seines Sohnes Jesus Christus ging der Heilsplan Gottes ein für allemal in Erfüllung. Hebräer 9,26. Es war also im Plan Gottes, dass er seinen Sohn für uns dahin gibt. Aber nicht nur das, sondern auch seinen Heiligen Geist. In 10,66 heißt es, der Vater erfüllt das Geheimnis seines Willens, Epheser 1,9, indem er zum Heil der Welt und zur Ehre seines Namens seinen geliebten Sohn und seinen Heiligen Geist schenkt. Dieses ist das Mysterium Christi. Und man könnte sagen, ach schade, dass ich damals nicht gelebt habe. Nein, meine Lieben, genau darum geht es mir. Wir müssen Christus neu kennenlernen. Wir müssen lernen, ahnen, was die Liturgie ist. Was hat uns Vater Benedikt gesagt? Da werde ich auch nie müde, das immer wieder zu wiederholen, tausendmal zu wiederholen. In Band 2, Seite 311 in seinem Buch, da geht es um die Auferstehung des Herrn und Maria Magdalena will ihm die Füße umfassen. Und er zitiert da 2 Korinther 5,16, nämlich, auch wenn wir früher nach menschlichen Maßstäben Christus gekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Dieses, wir müssen, jetzt kennen wir nicht mehr so, wenn einer in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Die alte Weise menschlichen Miteinanderseins und Begegnens ist vorbei. Nun kann man Jesus nur noch berühren beim Vater. Man kann ihn nur noch berühren, indem man aufsteigt. Vom Vater her in Gemeinschaft mit dem Vater ist er uns auf neue Weise zugänglich und nahe. Und wir sind aufgestiegen, so sagt er weiter unten, wir sind aufgestiegen, wir sind quasi oben durch die Taufe. Wenn wir in die Eigentlichkeit unserer christlichen Existenz vordringen, dann rühren wir an den Auferstandenen, dann sind wir ganz wir selbst. Meine Lieben, wir dürfen uns nicht von den eigenen Vorstellungen bremsen lassen, wie so eine Sphäre, die um die Erde liegt. Dass wir meinen, aufgrund meiner Vorstellung, ich stelle mir jetzt vor, Jesus als Mensch in Jerusalem, lebend und wirkend, und jetzt erinnern wir uns dessen. Nein, das ist die Bremse, das ist die Riesenbremse. Wir müssen uns wirklich klar machen, wir leben, wir sind durch die Taufe hineingenommen in das Leben des einen Sohnes, des ewigen Sohnes im Vater. Wir sind im Vater, wir sind oben zu seiner Rechten, wie er sagt, zu Rechten des Vaters, Kolosser 3,1 folgende. Dieses, wir sind in der Eigentlichkeit unseres Seins, nämlich im Herzen des Vaters. Und dann sehen wir, nein, wir sehen nicht, sondern wir leben ja diese Sohnschaft, wir atmen ja diese Sohnschaft mit. Und dann, wenn wir uns eben nicht mehr bremsen lassen aufgrund unserer eigenen Vorstellungskraft und unserem eigenen Vorstellungsvermögen, dann können wir uns immer mehr hineinfallen lassen in dieses Atmen selbst, in dieses Jetzt-Erleben selbst. Darum geht es. Darum geht es. Dass wir wirklich, wenn wir dann die Heilige Messe feiern, dass es wirklich der Vollzug der Erlösung ist. Es vollzieht sich das Werk der Erlösung in der heiligen Liturgie. Es vollzieht sich. Im K 1367 heißt es, dieses Werk der menschlichen Erlösung und der vollkommenen Verherrlichung Gottes, dessen Vorspiel die göttlichen Großtaten am Volk des alten Bundes waren, hat Christus der Herr erfüllt, besonders durch das Pascha-Mysterium seines Leidens, seiner Auferstehung von den Toten und seiner glorreichen Himmelfahrt. In diesem Mysterium hat er durch sein Sterben unseren Tod vernichtet und durch sein Auferstehen das Leben neu geschaffen. Denn aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Christus ist das wunderbare Sakrament der ganzen Kirche hervorgegangen. Meine Lieben, hören Sie das? Das sind wir. Denn aus der Seite des am Kreuz entschlafenen Christus ist das wunderbare Sakrament der ganzen Kirche hervorgegangen. Darum feiert die Kirche in der Liturgie vor allem das Pascha-Mysterium, durch das Christus das Werk unseres Heils vollbracht hat. Meine Lieben, spüren Sie das? Unfassbares Geheimnis der Kirche und der Liturgie. Und 1068 heißt es, in ihrer Liturgie verkündet und feiert die Kirche dieses Mysterium, damit die Gläubigen daraus leben und in der Welt und es in der Welt bezeugen. Die Liturgie, durch die sich besonders im göttlichen Opfer der Eucharistie das Werk unserer Erlösung vollzieht, trägt nämlich in höchstem Maße dazu bei, dass die Gläubigen das Mysterium Christi und die eigentliche Natur der wahren Kirche zum Ausdruck bringen und anderen offenbar machen. Und in 69 heißt es, das Wort Liturgie bedeutet ursprünglich öffentliches Werk, Dienst des Volkes und für das Volk. In der christlichen Überlieferung bedeutet es, dass das Volk Gottes teilnimmt am Werk Gottes. Johannes 17,4. Mein Lieben, hier ist es. Es ist das Werk Gottes. Gott wirkt live. Gott wirkt live. Durch die Liturgie setzt Christus, unser Erlöser und hoher Priester, in seiner Kirche mit ihr und durch sie das Werk der Erlösung fort. Mein Lieben, hören Sie das? Durch die Liturgie setzt Christus, unser Erlöser und hoher Priester, in seiner Kirche, mit ihr und durch sie das Werk der Erlösung fort. Und das bist du und ich. Und das beginnt heute. Durch die Liturgie sitzt Christus, unser Erlöser und Hoherpriester, in seiner Kirche, mit ihr und durch sie das Werk der Erlösung fort. Unglaublich. Und in 1364, dann heißt es, wenn die Kirche Eucharistie feiert, gedenkt sie des Pascha Christi. Dieses wird gegenwärtig. Das Opfer, das Christus am Kreuz ein für alle Mal dargebracht hat, bleibt stets gegenwärtig wirksam. So oft das Kreuzesopfer, in dem Christus, unser Osterlamm, geopfert wurde, auf dem Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Das ist da, da ist es immer wieder. Das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie sind ein einziges Opfer. Meine Lieben, hören Sie das? Wir opfern immer das gleiche Lamm und nicht heute das und das eine und morgen ein anderes, sondern immer dasselbe. Aus diesem Grund ist das Opfer immer nur eines. Aber es ist eben das wortgeformte Opfer, meine Lieben, das Logikae Latreia. Ganz wichtig, das ist so brillant, unser Glaube, so brillant. Im Alten Testament, da mussten die ganzen Lämmlein dafür sterben. Aber an ihrer Stelle, so heißt es im Band 2, Seite 98 beim Vater Benedikt, an ihrer Stelle tritt, was die griechischen Väter Thysia Logikae, Opfer in der Weise des Wortes, nannten und was Paulus ganz ähnlich als Logikae Latreia, als wortgeformten, vernunftgemäßen Kult bezeichnet. Mein Lieben, in dieser Einfachheit des Wortes, in dieser Einfachheit des Wortes, wenn der Priester sagt, das ist mein Leib, dann geschieht die Wandlung. Wenn der Priester sagt, in Sakristei mit den Messdienern, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, dann beginnt der Einzug und dann fängt er an, im Namen des Vaters und des Sohnes, über diese Einfachheit des Wortes, der Herr sei mit euch und er ist mit euch. Man könnte wirklich sagen, der Herr ist mit euch. Und die Gläubigen könnten antworten, und er ist mit dir. Und es geschieht in dieser Einfachheit des Wortes. Und ich möchte das mit Hilfe von einem Interview mit Pater Pio Ihnen noch deutlicher machen, um nämlich dann zu uns zu kommen. Ganz, ganz wichtig, dann zu uns zu kommen, was wir nämlich damit zu tun haben. Das scheint wegzuführen, aber ich will damit genau das Gegenteil. Es gibt ein Interview mit Pater Pio, das kennen Sie vielleicht auch. Da wird der Pater gefragt, Herr Pater, liebt der Herr das Opfer? Da sagt er, ja, denn dadurch hat er die Welt neu erschaffen. Wie viel Ehre wird Gott durch die heilige Messe erwiesen, wird er gefragt. Sagt er, unendliche Ehre. Und was sollen wir während der heiligen Messe tun? Mitleiden und lieben. Herr Pater, was ist Ihre heilige Messe? Da sagt er, eine heilige Vereinigung mit den Leiden, mit dem Leiden Jesu. Meine Verantwortung ist einzigartig auf der Welt. Und das fügt er hinzu, mit Tränen in den Augen. Und was beinhaltet Ihre heilige Messe? Da sagt er, das ganze Geschehen auf Kalvaria. Herr Pater, verraten Sie mir, was leiden Sie alles während der heiligen Messe? Da sagt er, all das, was Jesus in seiner Passion erduldet hat, das leide auch ich. Wenn auch auf unzureichende Weise, aber so, wie es einem menschlichen Geschöpf nur möglich ist. Und das alles ohne jedes Verdienst von meiner Seite, einzig dank seiner Güte. Herr Pater, nehmen Sie beim heiligen Opfer alle unsere Bosheiten auf sich? Da sagt er, man kann nicht anders. Das gehört zum heiligen Opfer dazu. Dann betrachtet der Herr Sie also als einen Sünder? Ich weiß es nicht, aber ich fürchte ja. Herr Pater, ich habe gesehen, dass Sie zitterten, als Sie die Stufen zum Altar hinaufstiegen. Warum? weil sie an ihre bevorstehenden Leiden dachten? Nicht darum, weil ich dachte, was ich leiden musste, sondern was ich darbringen musste. Wann leiden Sie beim heiligen Opfer am meisten? Während der ganzen Messe, und zwar immer stärker. Und in welchem Augenblick der heiligen Messe ist Ihr Leiden am größten? Von der Wandlung bis zur Kommunion. Herr Pater, als Sie heute früh in der Messe die Geschichte von Esau verlasen, der seine Erstgeburt verkaufte, da füllten sich Ihre Augen mit Tränen. Da antwortete er: Scheint es dir nicht schwerwiegend, die Gaben Gottes so zu verachten? Und als sie beim Evangelium an die Worte kamen, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, da haben sie geweint. Warum? Dann sagt er: Weine mit mir vor innerer Rührung. Herr Pater, warum stehen so oft Tränen in Ihren Augen, wenn Sie in der Heiligen Messe das Evangelium vorlesen? Scheint es dir so unbedeutend, dass ein Gott mit seinen Geschöpfen redet, dass diese ihm Widerstand leisten und er fortwährend durch ihren Undank und ihren Unglauben beleidigt wird? Herr Pater, ist Ihre Messe ein blutiges Opfer?
Du Ketzerin, sagt er.
Nein, ich wollte sagen, das Opfer Jesu ist unblutig. Aber Ihre Teilnahme am ganzen Leiden Jesu ist blutig, oder irre ich mich? Diesmal täuschst du dich nicht. Persönlich glaube ich, dass du vielleicht recht hast. Und wer wischt Ihr Blut während der heiligen Messe ab? Niemand. Herr Pater, warum weinen Sie bei der Opferung? Du möchtest mir mein Geheimnis entreißen? Wie? Nun gut. Weil die Opferung der Augenblick ist, in dem sich die Seele von allem Irdischen loslöst. Herr Pater, sagen Sie mir, warum ist Ihr Leiden während der heiligen Wandlung so intensiv? Weil in jenen Augenblicken eine neue und wunderbare Vernichtung und Schöpfung erfolgt. Herr Pater, warum weinen Sie am Altar? Und was bedeuten die Worte, die Sie bei der Elevation flüstern? Ich frage nicht aus Neugierde, sondern weil ich sie Ihnen nachsprechen möchte. Das sagt er, man kann die Geheimnisse des höchsten Königs nicht wiederholen, ohne sie zu entweihen. Du fragst mich, warum ich weine? Ich möchte nicht bloß ein paar Tränen, sondern Ströme von Tränen vergießen. Denkst du nicht über das furchtbare Geheimnis nach? Herr Pater, schmecken Sie während der Messe auch die Bitterkeit der Galle? Ja, und zwar sehr oft. Wie halten Sie sich am Altar auf den Füßen? So wie Jesus sich am Kreuz hielt. Hängen Sie bei der heiligen Messe am Kreuz wie Jesus auf dem Kalvarienberg? Das fragst du auch noch. Wie können Sie sich da nur halten? So wie Jesus sich am Kreuz hielt. Herr Pater, stellten die Henker das Kreuz Jesu auf den Kopf, um die Nägel einzuschlagen? Ja. Auch sie werden angenagelt? Und wie? Stellt man auch ihr Kreuz auf den Kopf? Ja. Aber hab keine Angst. Herr Pater, sprechen auch Sie während der heiligen Messe die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz? Ja. Obwohl unwürdig, spreche auch ich sie. Und zu wem sagen Sie, Frau, siehe da dein Sohn? Ich sage zu ihr, hier sind die Kinder deines Sohnes. Leiden Sie auch den Durst und die Gottesverlassenheit Jesu? Ja. In welchem Augenblick spüren Sie den Durst und die Gottverlassenheit? Nach der Wandlung. Und wie lange leiden Sie unter der Gottverlassenheit und dem Durst? Gewöhnlich bis zur Kommunion. Sie haben mir gesagt, dass Sie sich schämen zu sagen, einen Tröster suche ich, keinen finde ich. Warum? Weil unser Leiden als wirklich Schuldige gegenüber dem, was Jesus litt, verblasst. Und vor wem schämen Sie sich? Vor Gott und meinem Gewissen. Trösten Sie die Engel des Herrn nicht am Altar, wenn Sie, auf dem Sie sich opfern? Da sagt er, jedenfalls merke ich nichts davon. Und wenn Sie beim heiligen Opfer keinerlei Trost empfinden,
und die vollkommene Verlassenheit Jesu erleben, ist unsere Anwesenheit ja völlig unnütz. Den Nutzen habt ihr. Dann müssten wir auch die Anwesenheit der Gottesmutter Johannes und der frommen Frauen unter dem Kreuz des sterbenden Heilandes als unnütz bezeichnen. Was ist eigentlich die Heilige Kommunion? Sie ist ein großes inneres und äußeres Geschenk der göttlichen Barmherzigkeit. Eine grenzenlose Umarmung. Bete zu Jesus, dass er auch den Sinnen spürbar werde. Wenn Jesus zu uns kommt, besucht er nur die Seele? Nein, sagt er. Er durchströmt unser ganzes Sein. Und was tut Jesus in der Kommunion? Er erfreut sich seines Geschöpfes. Ist das nicht schön? Was sollen wir vom Herrn für sie erbitten, wenn sie mit Jesus in der Kommunion eins werden? Dass ich ein zweiter Jesus werde, ganz Jesus, immer Jesus. Leiden sie auch bei der Kommunion? Das ist der Höhepunkt. Dauern ihre Schmerzen auch nach der Kommunion an? Ja, aber dann sind es Liebesschmerzen. Tröstet Jesus sie nicht in dieser Einswerdung? Doch, aber man hört deshalb nicht auf, am Kreuz zu hängen. Worauf ruhte der letzte Blick des sterbenden Heilandes? Auf seiner Mutter, auf seiner Mutter. Und auf wem ruht der ihre? Auf den Brüdern in der Verbannung. Sterben auch sie während der Messe? Auf mystische Weise bei der Heiligen Kommunion. Ist es das Übermaß der Liebe oder des Schmerzes, das sie sterben lässt? Beides, aber mehr das der Liebe. Während der Kommunion sterben sie. Dann sind sie also nicht mehr einmal da. Auch der tote Jesus war auf dem Kalvarienberg. Herr Pater, Sie haben gesagt, dass das Opferlamm bei der Kommunion stirbt. Legt man auch sie in den Schoß der Schmerzensmutter? Dann sagt er, in die Arme des heiligen Franziskus. Herr Pater, streckt Jesus Ihnen vom Kreuz die Arme entgegen, um bei Ihnen auszuruhen? Dann sagt er, ich bin es, der in ihm ruht. Wie groß ist Ihre Liebe zu Jesus? Der Wunsch, ihn zu lieben, ist unendlich. Aber in Wirklichkeit, ach, ist meine Liebe, ich möchte sagen, gleich null. Ich schäme mich deswegen. Und welche Art wird unsere Vereinigung mit Jesus im Himmel sein? Da sagt er, die Eucharistie gibt uns eine Vorstellung davon. Wohnt die allerseligste Jungfrau ihrer Messe bei? Da sagt er, glaubst du, die Mutter kümmert sich nicht um ihren Sohn? Sind auch die Engel anwesend? In Scharen. Was tun sie? Sie verharren in Anbetung und Liebe. Herr Pater, wer steht Ihnen am Altar am nächsten? Das ganze Paradies. Möchten Sie mehr als nur eine Messe am Tag zelebrieren? Dann sagt er, wenn es an mir läge, würde ich den Altar nie verlassen. Sie haben mir gesagt, dass Sie den Altar bei sich tragen. Ja, und zwar, indem sich das Wort des Völkerapostels bewahrheitet. Ich trage das Todesleiden Jesu an meinem Leibe. Ich bin ans Kreuz geheftet. Ich züchtige meinen Leib und mache ihn mir untertan. Ich darf also mit Recht sagen, dass Jesus der Gekreuzigte in unserer Mitte weilt. Herr Pater, denken Sie auch an mich bei der Heiligen Messe? Da antwortet er, während der ganzen Heiligen Messe denke ich an dich, vom Anfang bis zum Ende. Meine Lieben, soweit der Pater Pio. Und ich möchte gerne, dass wir durch dieses Interview, durch dieses Hineinkommen, durch dieses sich Zeit nehmen zu überlegen, dass wirklich etwas geschieht. Nicht, weil ich mich erinnere, sondern weil ich es tue. Weil ich mit dabei bin, weil ich atme. Genau wie, wenn ich atme, tut sich ja auch was in meinem Leib. Der lebt. Und das geschieht in der Liturgie. Und darum ist klar, dass Pater Pio sagt, er könnte die Welt ohne die Sonne als ohne die heilige Messe existieren. Weil es ist ja Gott, es ist ja Christus. Und ich möchte gerne, dass wir darin das Geheimnis der Kirche erkennen. Das Geheimnis der Kirche erkennen. Und unser Geheimnis erkennen, wie wir mit ihm verwoben sind. Wie wir mit ihm verwoben sind, mit Christus, mit der Liturgie, mit dem Priester in seinem besonderen Priestertum und eben im allgemeinen Priestertum. Das möchte ich jetzt so klar, strahlend herausstellen, dass wir auf einmal einen Blick haben auf unsere Berufung, meine Lieben, dass wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Pater Benedikt sagt im Olympiastadion in Berlin, im Gleichnis vom Weinstock sagt Jesus nicht, ihr seid der Weinstock, sondern ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Johannes 15,5. Das heißt, so wie die Rebzweige mit dem Weinstock verbunden sind, so gehört ihr zu mir. Indem ihr aber zu mir gehört, gehört ihr auch zueinander. Und dieses Zueinander und zu ihm gehören ist nicht irgendein ideales, gedachtes, symbolisches Verhältnis, meine Lieben. Hören Sie das? Das ist nicht ein ideales, gedachtes, symbolisches Verhältnis. Ach, wir haben sie alle lieb und wir sind ja alle im selben Verein. Nein, und jetzt kommt typisch, ganz typisch seine Sprache, sondern ich möchte, fast möchte ich sagen, das heißt, ich sage es, sondern ein biologisches, ein lebensvolles zu Jesus Christus gehören. Das ist die Kirche, diese Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus und füreinander, die durch die Taufe begründet und in der Eucharistie von Mal zu Mal vertieft und verlebendigt wird. Ich bin der wahre Weinstock, das heißt doch eigentlich, ich bin ihr und ihr seid ich. Hören Sie das? Ich bin ihr und ihr seid ich. Mein Leib ist dein Leib und dein Leib ist mein Leib. Meine Wunden sind deine Wunden und deine Wunden sind meine Wunden. Eine unerhörte Identifikation des Herrn mit uns und seiner Kirche. Und wenn wir jetzt die Heilige Messe mitfeiern, wir kommen gleich darauf zurück, möchte ich jetzt einen Sprung machen in die Enzyklika Sacramentum Caritatis, ebenfalls vom Vater Benedikt vom Februar 2007. Da sagt er unter der Nummer 70, indem wir uns mit dem Leib und dem Blut Jesu Christi vereinen, werden wir nämlich in immer erwachsenerer und bewussterer Weise des göttlichen Lebens teilhaftig. Meine Lieben, wir atmen diese Liebe. Wenn wir sagen, Vater, ich liebe dich, dann ist das dem Vater so wohlgefällig, wie wenn der ewige Sohn das sagt. Warum? Er sagt weiter unten, tatsächlich ist es nicht die eucharistische Nahrung, die sich in uns verwandelt, ne, wenn wir den Leib Christi empfangen, sondern wir sind es, die durch sie geheimnisvoll verändert werden. Christus nährt uns, indem er uns mit sich vereint, uns in sich hineinsieht. Meine Lieben, wir werden zu seinem Leib. Und jetzt kommt's. Da spricht er auch von dem Logikei Leitreia. Und dann sagt er, zitiert dann auch den Römerbrief 12,1, angesichts des Erbarmens Gottes, ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst, viereckige Klammer wörtlich, eure Leiber, Klammer zu, als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist euer geistiger Gottesdienst. Meine Lieben, eure Leiber, das sind doch wir, das ist doch sein Leib. Wie sagt er? Ich bin ihr und ihr seid ich. Ahnen Sie, wo es hingeht? In diesem Aufruf erscheint das Bild des neuen Gottesdienstes als ganz Hingabe der eigenen Person in Gemeinschaft mit der gesamten Kirche. Das Bestehen des Apostels auf der Hingabe unseres Leibes unterstreicht die menschliche Konkretheit eines Kultes, der alles andere ist als unkörperlich. Obwohl es über das Wort geht, und doch geht es über meine Person, durch meinen Leib. Wieder ist es der Heilige von Hippo, also der Augustinus, der uns in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass dieses das Opfer der Christen ist, viele und zugleich ein einziger Leib in Christus zu sein. Die Kirche feiert dieses Geheimnis mit dem Altarsakrament, das die Gläubigen gut kennen und in dem ihr deutlich gezeigt wird, dass in dem, was geopfert wird, sie selbst es ist, die geopfert wird. Meine Lieben, wir sind es. Wer hätte das gedacht? Wir sind es. Und so bestätigt auch die katholische Lehre, dass die Eucharistie in ihrer Eigenschaft als Opfer Christi ebenfalls Opfer der Kirche und somit der Gläubigen ist. Das Beharren auf dem Opfer, lateinisch Sacrificium, was so viel bedeutet wie heilig gemacht, besagt hier die ganze existenzielle Dichte, die in der Verwandlung unserer von Christus ergriffenen menschlichen Natur enthalten ist. Meine Lieben, so wird wirklich dieses Ich bin ihr und ihr seid ich, so wird dieses Opfer Christi zu unserem Opfer. Wissen Sie noch ganz am Anfang der Ausgangspunkt, vom Vater her Christus neu kennenlernen. Das ist keine Anmaßung, sondern es ist genau der Heilige Geist. Das ist das, was er will. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, aber ich bin ja mit dabei. Es ist diese eine Sohnschaft, ich das Haupt, ihr die Glieder, ihr das Leib. Und wenn ich als der ewige hohe Priester dem Vater mich hinhalte und mich opfere für euch und eure Sünden, dann seid ihr mit dabei, dann ist es auch euer Opfer. Das heißt, wenn der Priester vor dem Altar steht mit der Hostie in der Hand, ist es so, wie wenn ich eben ganz vor dem Vater stehe und habe die ganze Weltgeschichte in der Hand und opfere sie dem Vater. Das ist identisch. Und da geht es in das allgemeine Priestertum hinein, dass wenn wir dann in der Heiligen Messe uns damit vereinen, sind es auch wir als der Leib. Das dürfen wir so ernst nehmen. Und wenn wir außerhalb der Heiligen Messe sind, in der Anbetung, ne, wie heißt es in Nummer 66, die Eucharistie, die Anbetung ist nichts anderes als die natürliche Entfaltung der Eucharistiefeier. Dass wir eben dann weiter und dem Vater uns zurückschenken, dass wir dem Vater die ganzen Leiden, die Wunden schenken. Eben, ich bin ihr und ihr seid ich. Dann ist es immer noch Christus, der dann dem Vater alles zurückschenkt. Um jetzt wieder nämlich zurückzukommen auf Berlin. Und da spricht er nämlich am Ende über die Kirche. Das ist unglaublich. Er sagt, in Christus bleiben heißt, wie wir bereits gesehen haben, auch in der Kirche bleiben. Die ganze Gemeinschaft der Gläubigen ist in den Weinstock Christus fest hinein verfügt. In Christus gehören wir zusammen. In dieser Gemeinschaft trägt er uns und zugleich tragen alle Glieder sich gegenseitig. Wir halten gemeinsam Stand gegen den Sturm und geben einander Schutz. Wer glaubt, ist nicht allein. Wir glauben nicht alleine. Wir glauben mit der ganzen Kirche aller Orten und Zeiten, mit der Kirche im Himmel und auf der Erde. Die Kirche als Verkünderin des Wortes Gottes und Spenderin der Sakramente verbindet uns mit Christus, dem wahren Weinstock, die Kirche als Fülle und Ergänzung des Erlösers. Hören Sie sich das Wort einmal an. Die Kirche als Fülle und Ergänzung des Erlösers. Das ist das, ich ergänze an meinem Leib, was an den Leiden Christi noch fehlt. Denn dieses Ein-Leib-Sein, die Fülle und Ergänzung, wie Pius XII. Sie genannt hat, Plenitudo et Complementum Redemptoris, ist uns Unterpfand des göttlichen Lebens und Vermittlerin der Früchte, von denen das Gleichnis vom Weinstock spricht. So ist die Kirche das schönste Geschenk Gottes. Mein Lieben, spüren Sie das? Da müssen wir ran. Dass wir uns sinken lassen, wirklich in diese Wahrheit, tief in unserer Seele, in unserer Kirchenseele. Und dass wir dann die ganzen, was es an öffentlicher Meinung gibt über die Kirche, dass wir das wegsprengen und es in die Liebe des Vaters hineintragen. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich dann heute den Neuanfang machen. Dass Pfingsten der Liebe endlich sichtbar wird. Dass wir einziehen in diese Welt. Dass wir wirklich bewusst einziehen in diese Welt, wie Christus es am Palmsonntag gemacht hat. Und dass wir wirklich dieses Ganze, was in der Welt ist, mit diesem Bewusstsein seines Leibes, sein Leib zu sein, mit diesem Bewusstsein, dass er das Haupt des Leibes, es in die Liebe des Vaters hineingetragen hat, dass wir mit diesem Bewusstsein in diese Welt hineinziehen und dass wir, obwohl die Menschen das und das und das und das und das und das tun und nicht tun und das, ich will es überhaupt nicht beim Namen nennen, aber dass wir eben diese Berufung, die Kirche sein zu dürfen, Die Kirche ist das schönste Geschenk Gottes. Daher konnte Augustinus sagen, in dem Maß, wie einer die Kirche liebt, hat er den Heiligen Geist. Denn, wie sagt Vater Benedikt in 2,56, in dieser Berührung wird wirklich der Schmutz der Welt aufgesogen, aufgehoben, umgewandelt im Schmerz der unendlichen Liebe. Weil im Menschen Jesus das unendlich Gute da ist, ist in der Weltgeschichte nun die Gegenkraft zu allem Bösen gegenwärtig und wirksam. Ist immer das Gute unendlich größer als die ganze noch so schreckliche Masse des Bösen. Und wie lassen wir uns in Schrecken jagen, meine Lieben? Wir, die wir wirklich dieses Bewusstsein haben, wir weinen und bluten und leiden, und dass wir aber mit dem Bewusstsein, dass Christus das unser Haupt ist, umfangen wir diesen ganzen Schmerz der Welt, von Wunde, von Gewalt, von was es auch alles gibt. Und dass wir eben als Christen mit Christus, in Gemeinschaft mit ihm, dass wir quasi jetzt am Erlösen sind, dass Christus jetzt am Erlösen ist in der Weltgeschichte. Das fängt heute an, dieser Einzug in Jerusalem, dass wir einziehen heute in die Welt. Nämlich die Gegenkraft zu allem Bösen gegenwärtig und wirksam ist, ist immer unendlich größer als die ganze noch so schreckliche Masse des Bösen. Und dass wir als die Kirche, als Fülle und Ergänzung des Erlösers, wie Pius XII. Sie genannt hat, plenitudo et complementum redentoris. Dass wir, meine Lieben, wirklich heute ganz bewusst einziehen, dass wir sagen, ja, Vater, das wollen wir. Das wollen wir wirklich. Wir wollen diese Liturgie, in die wir hineingenommen sind, dieses Leben, das wir atmen, dass wir auch reif werden, dass wir auch erwachsen werden, wie es Vater Benedikt sagt, indem wir uns mit dem Leib und dem Blut vereinen, werden wir nämlich in immer erwachsenerer und bewussterer Weise des göttlichen Lebens teilhaftig. Und dass wir so in unser Sein hineinkommen, in die Wirklichkeit unseres Seins, in unsere Berufung. Und dass wir so Zeugen sind des Auferstandenen, Christen in der Welt, Christus in dieser Welt, wirksam heute live. Meine Lieben, ich denke, ich mache hier einen Punkt. Es gäbe jetzt noch, es gibt noch so viel. Aber ich denke, wir machen hier erstmal einen Punkt. Gott segne Sie auf die Fürsprache der Mutter Gottes, aller heiligen Engel und Heiligen, besonders Pater Pio. In der Kraft des kostbaren Blutes der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen
Segen gib. Amen.
Hosanna, dem Sohne Davids, das ist der Titel unserer Sendung heute zum Palmsonntag in der Reihe Spiritualität, heute mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Wir beginnen mit einem Anrufer aus Hilden, Stefan Kraus. Grüß Gott.
Ja, hallo, guten Tag, Fritz.
Hallo Stefan.
Ich wollte nur ganz kurz fragen, und zwar zu der Passion, ja, des Lesejahres A, das wir jetzt haben, steht unter der Verhandlung vor Pilatus, dann fragt er die Juden und die hohen Priester, wen soll ich freilassen, Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Da wollte ich mal fragen, auf wen waren die denn neidisch? Ja, danke, das ist meine Frage.
Tschüss. Ja, in Ordnung. Bis dann. Tschüss. Ich vermute, es liegt daran, der Heiland hat so viel Gutes gewirkt und bewirkt, den Menschen all das gegeben, nämlich die Liebe gelebt. Die Liebe gelebt, das ist es. Er hat eben aus dieser Liebe gesprochen, gehandelt, gedacht. Und die Menschen, die offenen Herzens waren, haben es aufgenommen und haben es umgesetzt. Und die Pharisäer haben ihr Herz verschlossen. die haben diese Liebe nicht angenommen, sondern die haben sich verhärtet. Und darum wurden sie neidisch und wollten ihn weghaben, damit sie die Ruhe haben, damit ihr System lebt. Und das ist so wichtig, dass wir genau das eben in der Heiligen Messe für uns an unser Herz ranlassen, dass wir diese Liebe kennenlernen, leibhaftig in unserem Herzen, in unserem Leib. Wir empfangen ja auch die Kommunion, dass wir Christus kennen, dass er gerne in mir ist, dass ich gerne in ihm bin, dass er gerne, wie es heißt, ich bin ihr und ihr seid ich, dass wir das gerne sind. Und dass wir dann eben mit den Reaktionen der Menschen umgehen lernen müssen. Dass Menschen uns anspucken und sagen, was machst denn du für einen Quatsch? Und dass wir sie trotzdem in unserem Herzen ihnen Gutes wünschen. Das heißt nicht zu allem Ja und Amen sagen, das heißt das überhaupt nicht. Sondern der Heiland ist klar und er ist scharf, aber er ist immer in der Liebe. Und das ist das, was die Pharisäer eben aufgeregt hat. Gut, ich hoffe, das war so okay. Alles Gute.
Ja, er hat schon aufgelegt, hat aber Radio wahrscheinlich mitgehört. Mhm. Ich habe noch eine hinterlegte Frage und eine Zuhörerin, die wir zuerst noch dran nehmen, aus der Nähe von München, aus Ebersberg, Frau Neuwieser. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, hallo.
Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich möchte Sie gerne etwas fragen zum Thema Anbetung. Mhm. Sie haben das jetzt in Ihrem unglaublich schönen Vortrag erläutert. Aber da war gerade eine ziemlich laute Stelle bei uns im Zimmer.
Ja.
Die Anbetung ist etwas, was mir persönlich unglaublich am Herzen liegt.
Ach, schön.
Ich durfte durch die Anbetung sowohl innere Heilung als auch körperliche Heilung erfahren.
Das glaube ich.
Auch in Verbindung mit dem Empfang der Heiligen Kommunion. Mhm. Wie kann man in Liebe und bei allem Respekt vorgehen, damit Anbetungsstunden in der Pfarrgemeinde öfter, ja, mein ganz großer Wunsch ist, dass die geregelt stattfinden können.
Ja.
Und dass die Gläubigen einen Vortrag bekommen, was geschieht wirklich in der Anbetung, in der Gegenwart Christi.
Ja. Die Anbetung ist der Himmel. Wir brauchen die Anbetung. Die Anbetung ist der heilsamste Dienst am Menschen.
Ja.
Das stimmt. Ich bitte Sie, Folgendes ganz konkret zu tun. Sagen, Herr Pfarrer, gehen Sie hin und schellen. Darf ich regelmäßig in Ihrer Pfarrkirche zu einer regelmäßigen Zeit die Anbetung machen?
Wunderbar.
Und dann sagt er, nein. Und dann sagen Sie, darf ich in der Anbetung regelmäßig in ihrer Kirche machen, ohne dass der Tabernakel geöffnet ist, dass ich nur in der Kirche bin. Mhm. Dann sagt er, ja. Das heißt praktisch, ich ordne mich ihm in Liebe unter. Ja. Denn er wird Ihnen das Beten nicht verbieten.
Nein, auf gar keinen Fall.
Sondern was die meisten dann schrecken sind, so wie kriege ich das organisiert. Das heißt, dann sind Sie erst bereit und sagen, ja, ich sitze immer montags nachmittags von 14:00 in der Kirche und lade ein, mit mir in die Anbetung zu gehen. Auch wenn der Tabernakel noch nicht auf ist. Aber ich sitze da. Wer macht mit?
Ich mache das öfter, weil die Kirche bei uns ist erstens wunderschön.
Mhm.
Zweitens haben wir auch wunderbare heilige Messen.
Mhm.
Und
schön.
Drittens kann ich die Kirche betreten. Ich konnte jetzt nicht ganz reingehen, aber wir haben hinten Bänke, ich meine, das Kirchengut gehört ja geschützt und ist aus gutem Grunde so gesperrt. Ne?
Mhm.
Also das mache ich schon.
Mhm. Dann fragen Sie ihn einen Schritt weiter. Das heißt, darf ich den Schlüssel haben für diese 2 Stunden? Einmal in der Woche.
Ja.
Und dann sehen wir mal für die nächsten 6 Wochen oder 3 Monate, wie sich das entwickelt, ob die Menschen kommen, ob wir treu sein können. Und nach 3 Monaten, dann sagen wir, Herr Pfarrer, wir waren regelmäßig mindestens 7 Leute.
Ja.
Und jetzt, wie sieht's aus? Würden Sie oder dürfte der Sakristan, dürfte der Küster den Tabernakel aufschließen?
Ja, das ist eine ganz wunderbare Idee. Weil wir haben hier wirklich eine schöne Gemeinde.
Mhm.
Ich durfte die Kraft der Anbetung, und das möchte ich als Zeugnis geben, während einer Reha, bin operiert worden, das war keine angenehme Sache, es war die Frage, kann ich überhaupt meinen Beruf noch ausüben? was ja eine existenzielle Frage ist, ja, wenn auch nur zur Hälfte. Ich bin verheiratet und ich hatte diese große Gnade, in eine Reha zu kommen, in der eine Kapelle war.
Wunderbar.
Eine Kapelle.
Wunderbar.
Und nachdem ich nicht so sehr beansprucht war vom Sportlichen, weil die Operation noch zu frisch war, konnte ich 3 bis 4 Mal zur Anbetung gehen.
Wunderbar.
Ich habe eine gläubige Freundin dort kennengelernt. Ich hatte die ganz große Gnade, eine Atheistin zur Anbetung führen zu dürfen.
Wunderbar.
Ich habe selten bei einem Katholiken so ein Strahlen, so eine innere Freude erlebt wie bei dieser Frau.
Ja.
Schön.
Danke.
Danke für Ihr Zeugnis.
Danke. Bitte. Danke.
Alles Gute.
Gottes Segen.
Gottes reichen Segen. Ja. Vergelt's Gott für diese wunderbare Anregung.
Und wir treffen uns in der Anbetung.
Wir treffen uns. Im Geiste verbunden.
Ja, sehr. Ade.
Ade.
Ja. War schön.
Ja, eine Hörerin wartet noch, aber ich habe trotzdem ein Anliegen hinterlegt bekommen von einer Frau, die nicht auf Sendung gehen wollte, aber gesagt hat, also sie geht jeden Tag in die Messe, die könnte den ganzen Tag auch bei mehreren drin bleiben, weil sie sich wie im Paradies fühlt.
Mhm.
Aber sie spürt nicht das, was sie jetzt da bei Pater Pio erlebt haben mit den Leiden und dem Ganzen. Bei ihr überwiegt mehr dieses Paradiesische, ob das denn in Ordnung sei oder ob sie was falsch macht. Oder,
nein.
Oder was, nein. Ja.
Ganz klar, bleiben Sie auf dem Weg. Wenn der Herr Ihnen was schenkt, im Sinne von eine Berührung in Gedanken, im Herzen, in der Seele, bis in den Leib hinein, preist den Herrn. Wenn er Ihnen nichts schenkt, preist den Herrn. Nein, es geht nicht darum, wie sagt Franz von Sales, wir sollen nicht die Tröstungen Gottes lieben, sondern den Gott der Tröstungen. Das heißt, bleiben Sie auf dieser wunderbaren Treue und lassen sich einfach von seiner Liebe führen. Wenn Sie nichts spüren, ist es okay. Und wenn Sie total berührt sind, ist auch okay. Aber ich fürchte das eine nicht und ich ersehne das andere nicht. Sondern ich weiß, dass ich in der Liebe bin und dass ich in ihm bin.
Ich glaube, der Schwerpunkt lag jetzt auch nochmal dabei, weil Pater Pio besonders dieses Leiden und dieses Mitleiden so betont hat.
Ach, Verzeihung. Ja? Nein, Pater Pio war ja anders. Der hat ja die sichtbaren Wundmale gehabt. Das haben wir ja nicht. Er hatte ja diese Sichtbar, seine Hände haben ja wirklich geblutet, seine Seite, seine Füße haben ja wirklich geblutet bei der Heiligen Messe. Und das ist ja außergewöhnlich. Aber es heißt ja nicht, dass eben halt dieses Werk der Erlösung sich in Wirklichkeit vollzieht. Ne? Und das kann ja gar nicht sein, dass wir das miterleben müssen, damit es eine gute Messe ist. Nein, auf keinen Fall.
Also er hat sein besonderes Charisma gehabt und einen Punkt betont oder das besonders miterlebt, aber das heißt nicht, dass das bei jedem so sein müsste.
Nein.
Okay, da war nämlich die Verunsicherung, die jetzt da rauskam.
Nein. Okay. Springen Sie in die Liebe rein, sagen Sie das.
Ich hoffe, sie hört zu.
Okay.
Wir haben noch eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Ja, bis Gott.
Ja, hallo.
Ich habe die Sendung erst ganz am Schluss gehört und ich habe früher, bevor ich wusste, dass man sich selbst, dass die Gemeinde sich mit Jesus verbindet und aufopfert, und da habe ich immer Jesus in der Hostie angebetet. Und jetzt bin ich auch verunsichert. Wenn ich die Hostie sehe und es ist nicht nur Jesus, sondern die ganze Gemeinde, wie soll ich mich jetzt verhalten?
Bleiben Sie bei Jesus. Bleiben Sie bei Jesus. Und trotzdem ist es der ganze Leib. Bleiben Sie aber ruhig bei Jesus, denn er ist der hohe Priester, der sich opfert. Aber wir sind trotzdem ganz eins mit ihm. Ja, es geht in dem Moment bei der Wandlung, dass Sie ja daran aufgebaut werden. Und denken Sie das dann nacheinander. Bleiben Sie ruhig dabei, Sie sagen, es ist Jesus, ich bete Jesus auch an. Und dass ich dann danach eben wirklich sagen kann, ja, mit dem Priester, mit Christus Vater stehen wir vor dir, ja, und wir bringen dir den Leib Christi dar, eben uns als Opfer dar, ne, und schenken uns dir bedingungslos zurück.
Gut, vielen Dank.
Ja.
Dann danke, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Für alle, die gerne die Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bestellen, montags bis freitags sind die Kollegen von Radio Horeb vom CD-Dienst unter der 08328 921 0120 erreichbar. Und diejenigen, die Internetzugang haben, sie können auch auf unsere Seite gehen, www.horeb.org, und sich dann bald auch selber die Sendung herunterladen, selber brennen, wenn sie möchten. Oder auch auf diesem Wege CDs bestellen, das geht natürlich auch. Pfarrer May, dürfen wir Sie um den Segen bitten?
Oh, immer. Vater, ich danke dir für diese wunderschöne Stunde, für diese Einheit, die du uns gibst. Diese wunderbare Einheit unserer Herzen. Und dass wir heute wirklich diesen Einzug miterleben. Und dass wir selber einziehen und sagen, ja, Vater, zu unserer Berufung, zu unserem Sein. Und dass wir die Menschen, alle Menschen, jetzt in unsere Hände nehmen. Und sie wollen wir sie dir hinhalten, wie der Priester die Hostienschale hinhält. Und dass du es annimmst, dass du es, sie alle umfängst mit deiner Liebe, in den Ozean deiner Liebe, in dieses Flammen deiner Liebe. Und dass du jeden Einzelnen berührst mit deinen Gaben, mit deinem Segen und mit allem, was jeder Einzelne braucht. Danke, Vater. Und das gewähre euch auf die Fürsprache der Himmelskönigin, Pater Pio, alle heiligen Engel und Heiligen in der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Gesegnete Karwoche und alles Gute auch
Ihnen. Danke. Vergelt's Gott. Ihnen nach.
Segne es Gott. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.